Sonntag, Europawahl. Wo soll's hin, das Kreuz? Viele schmeißen ja jetzt noch mal schnell den Wahlomat an.
These 14 von 38. Verwerfen der Klimaziele. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden.
Ja.
Drei Auswahlmöglichkeiten. Stimme zu, stimme nicht zu, bin neutral.
These 18 von 38. Naturschutzgebiete. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden.
Ja, große Themen, die da aufgemacht werden. Klimaziele, Naturschutz. Da ist es ja manchmal gar nicht so einfach einzuschätzen, worum es da wirklich geht. Mehr Naturschutz zum Beispiel klingt erstmal gut, aber vielleicht hat das ja auch Nachteile. Wo die EU steht in Sachen Klima- und Umweltschutz und was bei der Europawahl auf dem Spiel steht, das klären wir jetzt. Ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Aglaya Dahne aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir gucken in unserem Podcast Update Erde jede Woche auf die wichtigsten News in Sachen Klima- und Artenschutz. Und diese Woche ist sehr wichtig, wie Europa wählt. Denn das könnte bestimmen, mit wie viel Tempo und Einsatz die EU ihre Ziele für den Schutz von Klima und Natur verfolgt.
Klare Ziele, die gibt es seit 5 Jahren und die sind ehrgeizig. Stichwort Green Deal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat damals, das war 2019, gesagt, der Green Deal ist so bedeutend wie der erste Mensch auf dem Mond.
This is Europe's man on the moon moment.
Ja, und damit wir auch alle wissen, worüber wir da reden bei diesen großen Momenten, lass uns doch nochmal zusammenfassen, Aglaya, was das eigentlich ist, dieser Green Deal. Eigentlich ist das ja ein Oberbegriff für ganz viele einzelne Maßnahmen.
Die Basics.
Das Wichtigste am Green Deal ist das Ziel. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein. Das heißt, wir wollen da nur noch so viel CO2 in die Luft blasen, wie wir auch aus der Atmosphäre wieder rausholen. Mit rausholen ist gemeint, dass CO2 in der Natur gebunden wird, etwa in Wäldern oder im Meer, denn dann erwärmt das Gas nicht mehr die Erde. Es gibt auch Pläne, CO2 einzufangen und unter der Erde zu speichern. In allererster Linie ist aber klar, um dieses Ziel zu erreichen, also Klimaneutralität bis 2050, muss der Ausstoß von Treibhausgasen fast bis auf Null gesenkt werden.
Deshalb wurde zum Beispiel der Emissionshandel ausgebaut. Unternehmen, die große Mengen klimaschädlicher Gase produzieren, die müssen CO2-Zertifikate kaufen. Das soll die Industrie dazu bringen, klimafreundlicher zu produzieren. Und das Geld, das eingenommen wird, das fließt in den Klimaschutz, etwa in erneuerbare Energien.
Es gibt aber noch viele weitere Initiativen. Ein Schlüsselelement ist die EU-Biodiversitätsstrategie. Bis 2030 sollen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die biologische Vielfalt nicht weiter abnimmt. Andere Gesetze sollen dafür sorgen, dass wir weniger Müll produzieren und zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, also mehr Sachen wiederverwerten.
Und es gibt auch neue Vorschriften für den Bau von Häusern oder den Umgang mit Abwasser. All das soll dafür sorgen, dass Europa grüner wird. Deshalb green, aber die Wirtschaft soll auch davon profitieren, das steckt in dem Wort Deal.
Bis 2050 soll das alles passieren. Das sind 26 Jahre. Mhm. Da wollen wir also zu 100% runter sein mit den Emissionen oder zumindest alle Emissionen ausgleichen, die sich nicht vermeiden lassen. Das nennt man dann ja Netto Null. Wo stehen wir da?
Also gerade haben wir etwa 30% weniger Emissionen. Verglichen wird das immer mit dem Jahr 1990. Ich finde es aber sinnvoll, auch in die nähere Zukunft zu gucken. Die EU hat sich nämlich ein Zwischenziel gesetzt. 2030, also in knapp 6 Jahren, wollen wir 55% weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990.
Okay, da fehlt ja noch einiges.
Ja, das stimmt. Da fehlen noch knapp 25%, um dieses Zwischenziel zu schaffen.
Ich hatte ehrlich gesagt in letzter Zeit den Eindruck, dass diese Ziele manchen vielleicht schon zu groß sind. Mhm. Auch die Klimabewegung Fridays for Future, die holt ja zumindest in den letzten Monaten nicht mehr so viele Leute auf die Straße. Luisa Neubauer hat bei Deutschlandfunk Nova auch erzählt, wie sie das erlebt.
Ich werde dann oft jetzt so mitleidig angeguckt. Ah, sorry, du und dein Klima, ne, jetzt ist gerade irgendwie nicht so richtig gut. Zur Klimakrise haben sich einfach eine solche Masse an weiteren Krisen dazugesellt, dass natürlich viele Menschen so eine Art Krisenmüdigkeit empfinden und natürlich über viele Krisen parallel gesprochen wird.
Und wie sich das auf die Klimapolitik in Brüssel auswirkt, darüber haben wir mit unserer EU-Korrespondentin gesprochen, mit Caroline Born.
Also das Thema ist deutlich weniger im Fokus in der letzten Zeit. Also gerade wenn wir es mit der letzten Wahl vergleichen, wo man schon sagen konnte, da war Klimaschutz ein Gewinnerthema, ist es das jetzt nicht mehr.
Ja, und Caroline Born hat uns auch erzählt, dass es für sie tatsächlich einen klaren Moment gab, wo sie gemerkt hat, dass die Stimmung kippt. Das war vor gut einem Jahr. Da hat bei den Provinzwahlen in den Niederlanden die ganz neue Bürger- und Bauernbewegung die meisten Stimmen geholt. In allen Provinzen. Und zwar mit einer Kampagne, die ganz klar gegen Umweltauflagen der EU und der niederländischen Regierung gerichtet war.
Und da ist auch hier in Brüssel einfach die Angst, insbesondere unter den Konservativen, für die die Bauern ja eine wichtige Wählergruppe sind, da ist die Angst umgegangen, dass sie auch bei der Europawahl massiv Stimmen verlieren können, wenn diese Wut eben auch auf sie überschwappt.
Das klingt jetzt so, als ob so eine kleine Provinzwahl in auch einem eher kleinen EU-Land die ganze Klimapolitik der EU ins Wanken gebracht hat. Das finde ich schon krass.
Ja, finde ich auch. Ja, wobei es natürlich letztendlich nicht nur die Wahl in den Niederlanden war, die für diesen Meinungsumschwung gesorgt hat. Es gab ja auch große Bauernproteste bei uns und in Frankreich und auch in Brüssel vor dem EU-Parlament. Und die hatten am Ende Erfolg. Vor allem die EU-Verordnungen, die die Landwirte betreffen. Die wurden in den letzten Monaten abgeschwächt oder auf Eis gelegt. Zum Beispiel die Pestizidverordnung oder das Renaturierungsgesetz. Da kämpfen gerade noch Umweltschutzgruppen dafür, dass das doch noch durchkommt. Weil die sagen, das ist echt wichtig. Das Renaturierungsgesetz, das soll nämlich die EU-Mitgliedsländer dazu verpflichten, die Wälder, Gewässer, Moore wieder in guten Zustand zu bringen. Also Natur soll wieder natürlicher werden. Aber da gibt es großen Widerstand.
Ja, da zeigt sich halt, dass, wenn es jetzt daran geht, die großen Ziele der EU auch umzusetzen, dass es dann für viele Menschen ans Eingemachte geht. Ne? Also die Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, wir brauchen die Flächen, die ihr renaturieren wollt. Und wir müssen auch Schädlinge bekämpfen und Pestizide einsetzen, sonst läuft es halt nicht mit der Ernte.
Ja, auch Hausbesitzer sagen zum Beispiel, wir können das nicht bezahlen, wenn wir jetzt unsere Heizung austauschen müssen oder das Haus dämmen. Oder Leute mit Auto sagen, wenn der CO2-Preis auch für den Verkehr gilt, dann können wir uns den Sprit nicht mehr leisten. Und ein E-Auto ist uns auch zu teuer. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat das im Wahlkampf aufgegriffen.
Wir sind für Klimaschutz, aber eben nicht auf Kosten von Wohlstand.
Ja, auch von Unternehmen hört man ja Sachen wie, ja, wir sind auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn wir so viele Auflagen einhalten müssen. Wir brauchen mehr Förderung, um in Klimaschutz zu investieren. Die zeigen dann in die USA und nach China, was die an Subventionen locker machen, um die Industrie zu unterstützen und sagen, ja, das wollen wir auch.
Ja, ja. Wobei die Firmen da im Prinzip bei der EU offene Türen einrennen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat das ganze Projekt ja Green Deal genannt, weil sie will, dass auch die Wirtschaft profitiert. Und sie hat im Deutschlandfunk gesagt vor kurzem, der Green Deal hat schon geholfen, bei der Industrie die Energiekosten zu senken durch eben neue Technologien.
Wir alle spüren, der Klimawandel ist Realität. Wir alle spüren schmerzhaft die Folgen des Klimawandels und die Kosten, die dadurch kommen. Und deshalb ist es ein Wettlauf, dass es uns gelingt, industriell gut aufgestellt zu sein bei den modernen neuen Technologien, um nicht nur den Klimawandel zu beherrschen, sondern auch im Wettbewerb der Welt ganz vorne zu sein.
Das ist gar nicht so einfach, ne? Das Problem für die europäische Wirtschaft ist, dass vor allem die USA und China, aber auch andere Länder, Indien, die Ölförderländer im Nahen Osten, dass die viel mehr in saubere Technologien investieren als die EU. Und zwar mit Geld vom Staat. Europa setzt dagegen mehr auf strenge Regeln, an die sich der Markt anpassen muss. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat uns gesagt, dass das für ihn das Kernproblem ist.
Wir deutschen Bauern stehen auch weiterhin zu Klimaschutz, Umweltschutz und Tierwohl und zu den Zielen des Green Deal. Die dafür erforderlichen Maßnahmen müssen wir jedoch neu aufsetzen. Hierfür braucht es Anreize anstelle von Ordnungsrecht. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit müssen wieder in den Fokus gerückt werden. Nur so werden wir Erfolg haben.
Ja, das ist tatsächlich ein großer Streitpunkt und an dem Punkt unterscheiden sich dann auch die deutschen Parteien. Die Grünen wollen den Green Deal konsequent umsetzen. Die Union dagegen will neuen Klimaschutzmaßnahmen nur zustimmen, wenn sie die Wirtschaft nicht belasten. Dann wollen SPD und Grüne die Subventionen für Bauern daran knüpfen, dass sie schärfere Umweltauflagen einhalten. Da sind Union und FDP dagegen. Die Linke wiederum fordert noch schärfere Klimaziele. Und die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel und lehnt Klimaschutzmaßnahmen ab.
Dann gucken wir doch jetzt mal, was auf uns zukommen könnte nach der EU-Wahl. Umfragen sagen ja zurzeit einen Rechtsruck voraus. Sowohl Konservative als auch Parteien am rechten Rand könnten deutlich dazu gewinnen. Das sind ja Parteien, die bei der Klimapolitik eher auf der Bremse stehen.
Stimmt. Aber gleichzeitig sagen Fachleute, hey, die nächsten Jahre werden wichtig. Da müssen die schon geplanten Maßnahmen dann umgesetzt werden, um die Klimaziele für 2030 einzuhalten. Als erstes aber muss die neue EU-Kommission, die sich dann nach der Wahl bildet, schon auf 2040 gucken. Die muss nämlich noch ein Zwischenziel formulieren.
Okay, noch ein Zwischenziel. Es ist schwierig, den Überblick zu bewahren. Ne? Ja. Wir hatten 2030, jetzt sind wir 2040. Viele genau. Zahlen.
Ja, es gibt noch mehr Zahlen. Sorry, es gibt nämlich heiße Diskussionen gerade. Also bis 2040 will man da jetzt 80%, 85% oder 90% Emissionen einsparen. Da wird schwer drum gestritten. Die Frage wirkt abstrakt und vielleicht auch verwirrend, aber de facto bestimmt dieses Ziel dann, wie schnell und ambitioniert sich Europa verändern muss. Die Industrie, die Landwirtschaft, wir alle in unserem Alltag. Und Caroline Born, unsere Kollegin aus Brüssel, die meint, es könnte schwieriger werden, Mehrheiten zu finden im EU-Parlament für strengen Klima- und Naturschutz. Aber sie sagt auch, das ganze Green Deal-Projekt, das steht aus ihrer Sicht nicht auf der Kippe.
Ich glaube, zurückgefahren wird es nicht, sondern es wird in manchen Bereichen einfach weniger Ambitionen geben. Dass man da einfach mit deutlich weniger Schwung voranprescht. Aber grundsätzlich an den Reduktionszielen wird man nicht rütteln. Die hat man gesetzt. Damit will die EU ja auch weltweit vorangehen und zeigen, es klappt mit Klimaschutz. Wir wollen ein Erfolgsmodell sein.
Ja, und für die nächsten Jahre steht das Programm im Grunde ja auch schon, damit die EU eben dieses Zwischenziel 2030 erreicht. Also die 55% weniger Emissionen im Vergleich zu 1990. Und alles, was da ansteht, das steht in der EU unter der Überschrift Fit for 55.
Dieser Name. Ich muss sofort an so ein Bonus-Fitness-Programm meiner Krankenversicherung denken, wo ich so aufgefordert werde, walken zu gehen.
Genau, oder ja, so. Gleich mal joggen. Ja, aber es geht tatsächlich natürlich um weniger Treibhausgase. Deshalb will die EU dafür sorgen, dass Solar- und Windenergie schneller ausgebaut werden. Da soll es für bestimmte Projekte weniger Prüfungen geben, damit die dann schneller genehmigt werden.
Die wichtigste Klimaschutzmaßnahme ist aber, dass noch mehr Bereiche in den Emissionshandel einbezogen werden. Bisher zahlen ja vor allem energieintensive Industrieunternehmen Geld für CO2, das sie in die Luft blasen eben. Und dieses Jahr ist schon der Schiffsverkehr dazugekommen und in 3 Jahren soll auch der Straßenverkehr folgen und der Gebäudesektor. Sprich, dann gibt es EU-weit einen CO2-Preis auf Kraftstoffe und Heizstoffe.
In Deutschland gibt es das schon, aber auch bei uns wird der CO2-Preis steigen, denn die Menge an CO2-Zertifikaten, die man dann kaufen muss oder für die man bezahlen muss, also diese Menge, die auf dem Markt ist insgesamt, die will die EU immer weiter senken und damit halt auch die Menge an CO2, die insgesamt ausgestoßen werden darf. Und das kennen wir ja von anderen Sachen. Wenn das Angebot sinkt, dann steigt der Preis.
Okay, einmal müssen wir kurz Pause machen und sammeln. Vielleicht nochmal auch zusammenfassen, was wir jetzt gerade alles besprochen haben.
Ja, versuch mal.
Also der CO2-Preis wird steigen. Staaten müssen auch weiterhin Geld investieren in den Klimaschutz. Und das heißt natürlich auch, dass auf uns Kosten zukommen. Und gleichzeitig sehen wir aber Bauerndemos, ne, Protestwählerinnen und Wähler. Da zeigt sich auch viel Unzufriedenheit. Ich glaube, allen ist klar, wenn wir in der EU die geplanten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen wollen, dann geht das nur, wenn wir das auch alle bezahlen können.
Oder bezahlen wollen.
Ja, das ist auch ein Punkt, aber ich glaube, manche trifft es auch wirklich. Ne? Ja. Für die ist es schon schwierig.
Ja, absolut. Also deshalb soll es ab übernächstem Jahr auch einen sogenannten Klimasozialfonds geben in der EU. Der wurde zusammen mit der CO2-Bepreisung beschlossen und der soll in den nächsten Jahren knapp 90 Milliarden Euro bereitstellen, okay. Mindestens. Und das Geld soll dann an Menschen und an kleine Unternehmen gehen, die es besonders brauchen. Wenn ein Land aber Geld haben will aus diesem Fonds, dann muss es auch einen eigenen nationalen Klimasozialplan entwickeln mit konkreten Maßnahmen und muss dann auch noch eigenes Geld dazugeben.
Da passt ja auch die Diskussion um das Klimageld hier in Deutschland, ne, das ja schon lange diskutiert wird.
Genau darum geht's.
Was es aber immer noch nicht gibt. Die Idee ist ja, dass der Staat das, was er über den CO2-Preis mehr einnimmt, über das Klimageld wieder an alle auszahlt. Die Verbraucherzentrale hat da mal ausgerechnet, dass pro Bürger und Jahr 139 Euro rauskommen sollten.
Hätten Sie auch gleich 140 sagen können,
nein,
oder?
Nein, 139.
Na gut. Das Umweltbundesamt jedenfalls schlägt außerdem vor, besonders belastete Haushalte und Menschen mit wenig Einkommen auch noch gezielt zu fördern. Also die sollen nochmal extra Geld kriegen. Das ist aber bisher nur ein Vorschlag.
Das klingt alles ganz gut, aber wir hier in Deutschland, wir sind ein ziemlich reiches Land und selbst wir kriegen das bisher nicht hin, wegen des Streits über die Schuldenbremse und deshalb gibt es erstmal kein Klimageld.
Zuletzt hieß es von der Bundesregierung, das könnte in 3 Jahren kommen. Das ist noch eine Weile hin. Wir haben uns gefragt, wie das eigentlich in anderen EU-Ländern aussieht. Wie kommen die voran? Welche Widerstände gibt's da? Also haben wir Caroline Born in Brüssel gefragt, sind sich die Mitgliedsländer überhaupt einig beim Klimaschutz?
Man merkt auf jeden Fall, dass es einzelne Länder gibt, die damit weniger anfangen können. Also gerade im Osten Europas ist immer eine sehr starke Skepsis gegenüber den Klimaschutzmaßnahmen, wo es natürlich auch teilweise viel, viel schwieriger ist, weil da die Wirtschaft noch viel stärker umgebaut werden muss. Wir haben in Spanien die Umweltministerin Teresa Ribera, die sehr stark voranprescht mit dem Klimaschutz, die als potenzielle Anwärterin gilt, als EU-Klimakommissarin. Also da gibt es, denke ich, schon deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Und irgendwann hängt es dann auch wieder an den Mitgliedstaaten, die natürlich verpflichtende Vorgaben haben, aber die sie dann natürlich auch umsetzen müssen.
Okay, das heißt, es kommt ganz entscheidend auf die Regierungen in den einzelnen Ländern an, aber eben auch auf die EU-Kommission und das EU-Parlament. Also deshalb ist die Europawahl diese Woche in der Hinsicht wichtig.
Ja, dann lass uns doch zum Schluss nochmal drauf gucken, wie man sich da informieren kann zur Europawahl. Den Wahlomat hatten wir ja schon, aber es gibt noch mehr Quellen.
Ja, einige. Ein paar davon haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Es gibt da zum Beispiel die Seite klimawahlcheck.eu von der Klimaallianz Deutschland. Dazu gehören mehrere Naturschutzverbände und die Diakonie. Und es gibt den Science-O-Mat von Scientists for Future. Und es gibt auch einige ausführlichere Vergleiche der Wahlprogramme, zum Beispiel bei der Tagesschau und bei den Umweltschutzorganisationen.
Und der Deutschlandfunk hat eine große Übersicht auf der Seite, was in den einzelnen EU-Ländern die wichtigsten Themen im Wahlkampf sind. Wir haben ja gerade gelernt, dass die Staaten am Ende auch wichtig sind. Also, guck mal in die Shownotes.
Was geht?
Ehrlich gesagt, gerade nicht so viel. Es war viel Stoff gerade irgendwie.
Ja, komm. Schaffen wir.
Ich könnte eine kurze Pause gebrauchen. Das war viel.
Ja, machen wir eine kurze Pause. Reicht?
Okay.
Okay, also ihr hast recht. War ganz schön viel Input bisher, aber jetzt kommt noch was Schönes. In Was geht stellen wir ja oft Ideen vor, was man tun kann für den Schutz von Klima und Umwelt. Und manchmal gucken wir auch auf Projekte, die schon Gutes gebracht haben. Aglaya, du hast diesmal ein Projekt gefunden, das auch mit der EU zu tun hat.
Ja, es geht nach Estland und es geht um Moore dort. Eine estnische Umweltorganisation hat es geschafft, 6 wichtige Moorgebiete dort zu renaturieren. Es gab Hilfe auch aus der Wissenschaft und Geld aus EU-Töpfen. Und letzte Woche hat die Initiative Myers Estonia, also Moore Estland, den Natura 2000 Award bekommen. Damit zeichnet die EU-Kommission jedes Jahr Menschen oder auch Organisationen aus, die sich eben erfolgreich für die Umwelt einsetzen.
Und dieses Jahr unter anderem Moore Estland. Ich habe Moore ehrlich gesagt immer ein bisschen unterschätzt. Mhm. Ich habe erst in den letzten Jahren richtig gelernt, wie wichtig die sind für Klima und Artenvielfalt.
Ja, wenn sie eben in einem guten Zustand sind, ne, dann fühlen sich dort viele Tiere und viele Pflanzen wohl. Und dann speichern Moore über lange Zeit richtig viel CO2. Das Problem ist, viele Moore wurden in den letzten Jahrzehnten, man kann sagen Jahrhunderten, entwässert für die Landwirtschaft oder um Torf abzubauen. Den meisten Mooren in der EU geht es deshalb nicht gut.
Aber in Estland haben die Umweltschützerinnen und Umweltschützer es geschafft, die Moore zu renaturieren. Wie hat denn das geklappt?
Es gab da ein Entwässerungsnetz, also vorher, und das haben sie geschlossen. Und dann haben sie 2500 Dämme gebaut, um Wasser zu stauen. Und es wurden neue Torfmoosarten gesät. Und die Naturschützer, die konnten dann beobachten, wie bestimmte Tierpopulationen wieder gewachsen sind. Also Auerhuhn zum Beispiel oder auch der Moorfrosch. Es gab mehr von bestimmten Libellen und Schmetterlingen.
Schön.
Insgesamt hat die Organisation eine Fläche von 8000 Hektar renaturiert. Damit man sich das vorstellen kann, das ist in etwa die Fläche vom Chiemsee und das ist der drittgrößte See Deutschlands.
Das klingt doch schon mal nach was.
Ja.
Okay, Aglaya, was nimmst denn du heute mit aus unserer Folge?
Ich fand es sehr interessant, was Caroline Born gesagt hat, dass an den grundsätzlichen Klimazielen, ne, also 2050 Klimaneutralität, dass daran wohl nicht mehr gerüttelt wird. Also dass das steht. Und ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen beruhigt. Und bei dir?
Also ich finde das auch einigermaßen beruhigend. Es muss halt jetzt noch umgesetzt werden. Und spannend finde ich, wie sehr so eine eher kleine Wahl in den Niederlanden die ganze EU-Politik beeinflussen kann. Stichwort Bauernproteste. Auch wenn es am Ende natürlich nicht nur diese eine Provinzwahl war, die die Stimmung in Brüssel geändert hat. Ja, mal gucken, was der Sonntag jetzt bringt.
Deine Minute Natur.
So, Matthias. Jetzt gibt's wie immer am Ende von Update Erde was zum Lauschen. Müssen wir es jetzt mal wirklich zum Runterkommen?
Ja, tatsächlich geht das bei mir am besten am Meer. Einfach so am Strand sitzen oder auf der Kaimauer auf die Wellen gucken, die Geräusche aufsaugen. Vielleicht irgendwo auf einer griechischen Insel?
Ich bin, glaube ich, an der Ostsee. Ja. Vielleicht Polen oder Schweden. Ja.
Ja.
Dann sagen wir mal Ciao.
Machen
Bis
wir.
Zum nächsten Mal. Ich bin Aglaya Dane.
Und ich bin Matthias Wurms. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.